Auch von mir ein herzliches Willkommen zu diesem heutigen Thema. Total spannend. Das würde man an so einem Tag wie heute überhaupt nicht erwarten, wenn alles in Erwartung der Geschenke und der Vorbereitung und des Essens ist. Und dann zu einem Thema etwas zu hören, was eigentlich völlig anderer Natur zu sein scheint. Hängt damit zusammen, dass wir eine Bibelreihe haben oder eine Predigtreihe zum Thema Jesus. Wir hatten irgendwann mal überlegt, wir wollten doch mal uns Zeit nehmen, in die Bibel hineinzugucken, wie ist er Jesu Menschen umgegangen, was hat er getan, was hat sich um ihn herum gewoben, und so haben wir dann eine Reihe. Es ist, so empfinde ich das zumindest, auch in unserer Reihe ein sehr ungewöhnliches Thema. Und das nicht nur, weil es so von der Bedeutung besonders ist, sondern auch, weil es das Innenverhältnis zwischen Gott und Jesus darstellt. Und wenn wir Menschen versuchen wollen, auf ein Innenverhältnis zwischen Gott und Jesus hineinzugucken, dann sind die natürlichen Grenzen da. Also, um es einfach zu sagen, es funktioniert einfach nicht. Wir können manche Dinge vielleicht von oben heraus betrachten. Wenn wir das Haus uns angucken, können wir von oben rauf gucken, dass oben schon alles grün wird. Ja, aber wir können als Menschen nicht von oben rauf gucken, wie das eigentlich im Innenverhältnis mit Gott und seinem Sohn Jesus Christus gewesen ist. Das, glaube ich, gelingt uns nicht. Und in der Vorbereitung habe ich gesagt, cooles Thema, ich freue mich. Und je länger ich mich damit beschäftigt habe, desto schwerer ist mir das gefallen, zu diesem Thema überhaupt ein paar Gedanken rund zu fassen und zu sagen, zu Papier zu bringen, darüber nachzudenken. Ich habe versucht, so mal gestern noch zu schauen, wenn ich einen Prozentsatz nehmen würde, was ich von dem verstanden habe, was ich gelesen habe und was ich meine, aus der Bibel herausgefunden zu haben, so zwischen dem was Gott gesagt hat und was da Jesus nachher gelebt hat und leiden musste, so bin ich auf einen Prozentpunkt von null gekommen. Ich glaube, ich habe davon nichts verstanden, und vielleicht geht es euch da viel besser, aber befürchte, dass es einfach so unfassbar ist. Man kann göttliche Dinge nicht erklären. Also wir Menschen, mir ist es nicht gegeben, göttliche Dinge zu erklären. Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Im 2. Korinther 5, Vers 20 steht drin, dass der Jesus zur Sünde gemacht worden ist. Wiederhole mal, dass der Jesus zur Sünde gemacht worden ist. Und wir sind raus. Schon jetzt sind wir raus. Weil wir das schon nicht mehr begreifen, was es überhaupt bedeutet, was es heißt, dass Jesus, Gottes Sohn, zur Sünde gemacht worden ist. Nicht, dass er gesündigt hätte, das hat er in seinem Leben überhaupt nicht, sondern dass er die personifizierte Sünde geworden ist am Kreuz. Und wir sind, wie gesagt, wir sind ausgestiegen. Das übersteigt total unsere Fähigkeit, irgendetwas von Gott zu begreifen. Derjenige, der Himmel und Erde geschaffen hat, derjenige, der als Mensch sich hat gebären lassen von einer Frau, derjenige, der in einem Elternhaus aufgewachsen ist, mit einem Standard handwerklichen Beruf, den wir ja auch bei uns vertreten haben, bei einem Bruder, derjenige, der sich untergeordnet hat seinen Eltern, obwohl er in allem übergeordnet war. Derjenige, dem alles offen stand, der auf dem Wasser gehen konnte, der Brot vermehrt hat, der Wasser zu Wein gemacht hat, der blinden Augen aufgetan hat, der Lahme zum Gehen gebracht hat. Derjenige ist der in die Trennung von Gott gehen musste, damit wir Menschen nicht in der Trennung von Gott bleiben müssen. Also der Gedanke, warum musste eigentlich der Herr Jesus leiden? Der war sehr schnell gefasst. Er litt nämlich meinetwegen wegen meiner Sünde, wegen meiner Schuld. Nein, auch wegen deiner. Er litt wegen deiner, wegen deiner, wegen deiner, wegen deiner Sünde, wegen deiner Schuld. Musste er leiden. Für uns, für andere Menschen. Man könnte sagen, so gewisses Leid hat ja auch mit dem Tod eines Menschen sein Ende gefunden. Und manche sagen, in der Zeitung lesen wir manchmal in diesen Erbschleicher anzeigen, lesen wir manchmal, er ist erlöst. Ich meine die Todesanzeigen. Also vom Leiden erlöst. Aber in tatsächlich sind die Male des Herrn Jesus, was er erlitten hat, bis in die Ewigkeit hinein erkennbar. In der Offenbarung 5 steht drin, dass er ein Lamm ist wie geschlachtet. Also dort sind die Leidensmale des Herrn Jesus erkennbar. Also das, was vor rund 2000 Jahren geschah, hat Bedeutung für die Ewigkeit. Und die Spanne dazwischen, zwischen vor 2000 Jahren und bis in die Ewigkeit, da sind wir heute. Und deswegen hat auch das für uns auch eine große Bedeutung. Ich möchte etwas sagen zu den Vorankündigungen aus dem Alten Testament, zu den Gedanken aus dem Neuen Testament, einen Text aus Hebräer 2 lesen und dann noch vielleicht die Dinge ein bisschen zusammenzufassen. Wir wollen mal mit dem Alten Testament beginnen. Ich habe geschrieben, Gott, Vater und Sohn. Für mich ist absolut unbestritten, dass Jesus Christus Gott ist. Für mich gibt es da gar keine zwei Meinungen drüber. Und ich meine, das aus verschiedenen Bibelstellen auch deutlich zu erkennen, dass dem so ist. Aber es ist heute kein Thema, darum möchte ich mich eigentlich nicht kümmern, jetzt in unserem Text. Aber eins ist auch deutlich, dass Jesus leiden musste. Dass er Mensch werden musste und leiden musste. Niemals würden wir denken, dass Gott irgendetwas muss. Niemals. Und warum sollte Jesus etwas müssen? Nein, er musste es. Wir finden klare Hinweise im Alten Testament, so vorausschatten die Aussagen aus 1. Mose 22, da geht es um Abraham und die Opferung seines Sohnes Isaaks. Und häufig wird diese Stelle so als Bild genommen, als dass Gott seinen Sohn gegeben hat. Für Isaak fand sich seinerzeit ein Ersatz, dass das Opfer dann genommen wurde. Aber für Jesus findet sich kein Ersatz. Das war einfach nicht möglich. Oder Psalm 8, Verse 5 und 6. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Dass du auf ihn achtest. Was ist der Mensch? Wie unbedeutsam. Der Hebräerbrief nimmt darauf Bezug. Oder auch Psalm 22, als dort von David geschrieben wird, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese Aussage finden wir zitiert im Neuen Testament, wo der Jesus am Kreuz das ausrief, kurz bevor er sein Leben hingab. Psalm 69, auch das kennen wir, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Wie war das noch, als der Herr Jesus, als die Tempel da nur Handel war und der Gottesdienst letztlich verlacht und verspottet wurde und zum Geschäft gemacht wurde, dass der Jesus alles ausgeräumt hat, denn der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt, wird dort genannt. Oder Psalm 88, meine Seele ist satt vom Leiden und auf mir liegt schwer dein Zorn. So finden wir es dort beschrieben. Oder Jesaja 53, wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Wir Menschen dachten, dieser Knecht Gottes sei von Gott geschlagen, der hat das wohl verdient. Doch er war durchbohrt um unser Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe zu unserem Frieden, zu meinem Frieden, lag auf ihm. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Steht in Jesaja, also im Alten Testament, bevor der Herr Jesus auf die Welt gekommen ist. Oder durch seine Striemen, durch seine Wunden ist uns Heilung geworden. Oder ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Und doch, dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Was? Das widerspricht total unserem humanistischen Menschenbild. Dass Gott seinen Sohn hat leiden lassen, dass Gott vielleicht gefallen ist, ist ein sadistischer Gott. Nein, es war nötig um unseren Willen. Denn unsere Sünden hat er auf sich geladen. Er hat die Sünden vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Erinnern wir uns, als er Jesus am Kreuz hing und der eine spottete, der neben ihm zur Seite hing und der andere sagte, warum spottest du, Herr, gedenke meiner, wenn du ins Paradies gehst. Und der Jesus hat ihn bestätigt. Alles vorausgesagt im Alten Testament und alles hat sich erfüllt in Jesus Christus. Was wir in Jesus Christus haben, ist eine Erfüllung aus den Aussagen im Alten Testament. Ein Beweis, dass das, was im Alten Testament ist, Wahrheit ist. So wie es andere sich auch erfüllen wird. Zwei Linien hier. Der eine, das war ein von Gott vorgesehener Weg, nämlich dass sein Sohn leiden muss, um die Sünden zu tragen. Er muss ein Fürsprecher werden für uns vor Gott. Also im Alten Testament würde man sagen, Hohepriester, im Neuen Testament auch vielleicht. Der Jesus ist ein Fürsprecher bei Gott geworden für dich und für mich. Durch sein Leiden und durch seine Auferstehung. Und der zweite Punkt, nur so, und zwar ausschließlich so, war Errettung möglich. Nur so war es möglich, dass Menschen einmal in den Himmel kommen können. Und ihr könnt euch vorstellen, als ich mich mit diesem Gedanken so beschäftigt habe, dass einem ganz komisch wird, wenn man dann sagt, okay, was hat Gott hier alles veranlasst? Was hat Gott hier geplant? Was hat Gott hier gemacht? Warum soll das alles sein? Was musste denn dieser Gottesknecht eigentlich aushalten? Und dieses andere Thema als Ergebnis daraus, der Jesus wusste ganz genau, was ihn erwarten würde. Ganz genau wusste er, was auf ihn zukommen würde, als er in diese Zeit hineinging und Mensch wurde. Wir wollen mal gucken, wie es im Neuen Testament steht. Schon kurz nach dem öffentlichen Auftreten des Herrn Jesus, oder als er begann damit, war ein anderer Mann unterwegs, Johannes, den man auch Johannes den Täufer nannte, und der sah Jesus auf sich zukommen. Und was sagte er? Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Siehe, das Lamm Gottes. Dieser Johannes, dem war völlig klar schon, wer dieser Mann ist, der dort auf ihn zukommt. Und dem war klar, dass der die Aufgabe hat, die Sünde der Welt wegzunehmen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand der Zuhörer überhaupt begriffen hat, was das bedeutet. Ich weiß auch nicht, ob wir begreifen, was das bedeutet, die Sünde von uns hinwegzunehmen. Ich befürchte, ich behaupte, dass hier in dem Raum keiner sitzt, der nicht heute Morgen gesündigt hat. Und selbst wahrscheinlich auch in dem, die uns über das Internet zuhören, im Podcast, wo auch immer. Auch von euch ist keiner da, der heute nicht gesündigt hat. Und Jesus nimmt die Sünde weg. Wie geht das? Irgendwie unfassbar. Johannes, der Täufer, der hat das angekündigt. Oder als der Jesus so Richtung Jerusalem ging und seine letzten Tage da vor sich hatte, hat er seinen Jüngern dreimal gesagt, was ihn erwarten würde. Die sogenannten drei Leidensankündigungen, wir finden sie beschrieben im Matthäus-, Markus- und Lukas-Evangelium. Und im Matthäus-Evangelium, in der dritten Ankündigung, Kapitel 17, steht das, Vers 22. Als sie nun den Weg durch Galiläa nahmen, sprach Jesus zu ihnen, der Sohn des Menschen wird in der Menschen Hände überliefert werden und sie werden ihn töten. Aber er hört damit nicht auf. Der Text geht weiter, was er zu ihnen sagt. Und dann sagt er, und am dritten Tag wird er auferstehen. Also mit dem Leiden des Herrn Jesus, mit dem Kreuzestod, ist im Anschluss die Auferstehung verbunden. Mit seinem Kommen auf diese Welt war klar, er müsste leiden. Mit dem Leiden war klar, er wird auferstehen. Mit dem Auferstehen wird deutlich, es wird ein Pfingsten geben. Und damit auch eine Hoffnung für uns. Hebräer 2 sehen wir, dass er litt als der Schöpfer. Wir kommen nachher nochmal drauf. Oder Hebräer 4 lesen wir, dass er als Sohn Gottes auf diese Welt gekommen war. Irgendwann einmal, nach seiner Auferstehung, war der Herr Jesus unterwegs. Und dann waren zwei Männer unterwegs, Richtung einer Ortschaft, Emmaus genannt. Und irgendwie auf einmal war er bei ihnen und sie peilten gar nicht so recht, wer da mit ihnen jetzt marschierte. Und sie erzählten alles, was da geschehen ist um Jerusalem herum und total empört und noch aufgelöst von diesem ganzen Ereignis. Und er fragte weiter und war erstaunt und sie sagten, wieso weißt du gar nicht, was da passiert ist? Naja, und dann fing er an und hatte eine besondere Bibelstunde verpasst. Die hätte ich gerne auch erlebt. Fing er an, zu ihnen zu sagen, das steht in Kapitel 24, Lukas 24, Vers 45 und 46. Dann öffnete er, also Jesus, ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen, und sprach zu ihnen: Siehe, es steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten. Im Alten Testament, sagte Herr Jesus hier zu den Emmaus-Jüngern, war klar und deutlich gesagt worden, dass der Christus, das Christus ist der Gesalbte Gottes, leiden muss. Muss. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Und das ging ihnen so durch das Herz, das hat sie überhaupt nicht mehr losgelassen. Sie gingen zurück nach Jerusalem, berichteten anderen davon und war zutiefst angerührt von dem Erlebnis. Von dieser wunderbaren unterwegs Bibelstunde. Aber auch hier sagt der Herr Jesus, er musste leiden und am dritten Tag auferstehen. Deswegen ist das Leiden des Herrn Jesus niemals von der Auferstehung abzukoppeln. Wir kriegen das einfach nicht hin. Das ist auch gut so, dass wir das nicht schaffen. Und ein anderer Gedanke, der dahinter steht: Nicht wir konnten unser Problem lösen mit der Sünde. Wisst ihr, wenn meine Frau und ich mal ein nicht so schönes Gespräch haben und irgendwann hat man sich wieder einigermaßen berappelt und sagt, ach, denk mal drüber nach, und sagt, ja, tut mir leid, verzeih bitte, war ich daneben und so. Ja, gut. Dann vergibt man einander und die Sache ist vorbei. Aber ist die Sünde wirklich weg? Ist das, was zwischen dir und dir steht, wirklich weg? Ist das wirklich gesühnt? Wenn wir keine Christen wären, würden wir sagen, ehrlich gesagt, nein. Wir können uns das schön reden, aber ehrlich gesagt, nein. Weil wir Christen sind, wissen wir, dass Gott uns vergibt. Und dass auch die zwischenmenschliche Beziehungsgeschichte, die Sünde zwischenmenschlich, dass Gott die vergeben hat. Weil der Herr Jesus am Kreuz für deine und für meine Sünde gestorben ist. Praktisch in das Gericht Gottes hineingegangen ist. Und das konnte nur Jesus Christus machen. Und dazu musste der Christus, der Menschensohn, der Sohn Gottes, leiden. Wir wollen jetzt mal einen Text aus dem Hebräer Kapitel 2 lesen. Wer eine Bibel hat, mag gern auf seinem Handy nachgucken. Die anderen können manuell blättern. Und für noch andere, ich habe schon hinten an der Wand angeschlagen. Hebräer Kapitel 2, Vers 9 bis 13. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade, man höre, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte. Und es geziemte ihm, um dessen Willen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihrer Rettung durch Leiden vollkommen zu machen. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grunde schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen, sondern er spricht: Ich will deinen Namen meinen Brüdern verkündigen. Inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Und wiederum, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und wiederum siehe ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Das ist der Text, der so ein bisschen mit Anlass gewesen ist für dieses biblische Thema heute, die Leiden des Herrn Jesus. Und schon gleich zu Beginn, wenn wir lesen, er ist ein wenig unter die Engel erniedrigt. Also wir sind massiv unter die Engel erniedrigt. Irgendwann mal musste ein Engel ein Kriegsheer ein bisschen dezimieren, das waren 180.000 durch einen Engel. Das schafft keiner von uns. Also wir sind schon deutlich unter die Engel einzusortieren, wir Menschen. Und trotzdem sind wir Geschöpfe, die Gott liebt, anders als die Engel. Und gerade unseretwegen, nicht der Engel wegen, musste der Herr Jesus sterben, sondern unseretwegen musste er leiden, sterben und auferstehen. Nicht der Engel wegen, sondern unseretwegen. Ich habe hier das in Rot unterstrichen und ich werde nochmal das vorlesen, damit es auch im Podcast zu hören ist. Denn es geziemte ihm, um dessen Willen alles und durch den alles ist. Mir kam so der Gedanke, warum hat eigentlich der Schreiber des Hebräerbriefes diesen Umstand so betont? Warum schreibt er hier, dass Jesus der Schöpfer ist? Was hat das eine für eine Bedeutung? Eben, dass es nicht irgendein Mensch, der hier handelt, ist und auch kein hochedler Mensch, also nicht irgendein besonderer Mensch, der vielleicht wie, ach, ich will keinen Namen nennen, irgendwo unterwegs ist und einen Ruhm erlangt hat über unsere Zeit hinaus, von dem man noch viele Jahre später, Jahrhunderte, Jahrtausende später spricht. Nein, so ein Mensch nicht, sondern Gott. Gott, der alles geschaffen hat. Für die Schöpfung, um etwas zu schaffen, sagte Gott, er sprach und es geschah. Er sprach, das Licht war da. Er sprach, die Pflanzen waren da. Er sprach und es geschah. Als wir das Haus gebaut haben, da sind viel mehr Worte geflossen und er stand nicht auf einmal da. Das hat ein bisschen gedauert bis heute hin, wie man so an manchen Ecken und Kanten ja sehen kann. Aber bei Gott, er sprach und es geschah. Aber wisst ihr, unser Problem der Sünde, dein Problem deiner Sünde, da reicht kein gesprochenes Wort. Es reicht nicht aus, dass Gott sagt, ja, deine Sünden sind dir vergeben. Nein, das musste dafür was passieren. Die Schöpfung war offenkundig leichter zu lösen, als unser Problem der Sünde zu lösen war. Und so erwähnt er hier den Schöpfer. Alles ist durch den Herrn Jesus möglich. Das schafft sonst gar kein anderer Mensch. Es kann nur einer machen, der auch diese Macht hat, der diese Gewalt und diese Kraft hat. Und dieser Vers hier, das stellt uns Menschen so ins rechte Verhältnis zu dem, der hier eigentlich handelt. Dieser Vers sagt, wer Gott ist und wer wir sind. Also eine völlig andere Ebene, der Text uns hier sagt. Und jetzt auf die Frage, wo findest du dich in diesem Text hier wieder? Und du liest ihn, es geziemte dem, um dessen Willen alles und durch den alles möglich ist. Wo finde ich mich hier eigentlich wieder? Und du kommst zum Ergebnis, gar nicht. Gar nicht. Irgendwie bis in diesem Innenverhältnis sind wir gar nicht drin. Die Sonne dreht sich nicht um dich. Die Erde dreht sich auch nicht um dich. Nichts dreht sich um dich. Bist du unbedeutend? Wer bist du? Ist doch egal, oder? Egal, lass uns trinken, lass uns saufen, lass uns alles Mögliche machen und morgen sterben wir. Völlig egal. Nein, leider nicht. Nein, Gott sei Dank nicht. Aber eins ist hier deutlich. Die Sache hier, die der Jesus getan hat, um dessen Willen, ist für jeden von uns zu groß. Es ist einfach zu groß. Wir können es nicht. Ein weiterer Punkt. Ich habe mal andere Bereiche jetzt hervorgehoben. Das eine, der ein wenig oder die Engel erniedrigt war, ist Jesus. Und wegen des Todesleidens und mit Herrlichkeit und Ehre ist er gekrönt worden. Die Erniedrigung des Herrn Jesus und das, was er getan hat, führte zu einer unfassbaren Herrlichkeit. Also nicht ein Steve Jobs, heißt er so? Ich sehe Gesichter, die ihn auch kennen. Was er in seiner unfassbaren Vielfalt und gedanklichen Kraft und in seiner, wir würden heute sagen, Vision, in seiner Weitsicht, in seiner Klarheit lösen konnte, ist ein Witz gegen das hier, ist gar nichts. Der Jesus hat sich erniedrigt, ist also viel tiefer gegangen und ist wegen des Todesleidens erhöht und verherrlicht worden von Gott. Hier wird so ein kleiner Grundsatz deutlich, nämlich nicht derjenige, der hoch von sich denkt, ist auch hoch bei Gott angesehen, sondern derjenige, der sich erniedrigt, wird von Gott erhöht werden. Nicht derjenige, der meint, er sei ein Großer, in Bezug auf Gott, wird erhöht werden von Gott, sondern derjenige, den Gott erhöht. Gott gibt den Demütigen Gnade. Wegen des Todesleidens ist der Herr Jesus zu dieser Ehre gekommen. Also nicht wegen des Wasser zu Wein machen, nicht wegen der Krankenheilung, nicht wegen der Gespräche, nicht wegen der Predigten, nicht wegen der harten Worte, nicht wegen der sanften Worte. Nein, wegen des Todesleidens ist der Herr Jesus so zu dieser Ehre gekommen. Und dabei fiel mir so eine kleine Kette mal auf. Der Jesus begegnete einem Menschen, der war von Geburt an blind. Und da entstand die Frage, ob er oder seine Eltern gesündigt hätten. Und der Jesus antwortete, dass diese Erkrankung zur Verherrlichung Gottes sei. Okay. Ganz anderer Aspekt von dem, was die Menschen darum herum verstanden haben. Nein, sagte Jesus, die Erkrankung dient der Herrlichkeit Gottes. Als Lazarus auferweckt worden war, sagte er Jesus zu Martha, ach, hättest du doch geglaubt, du würdest die Herrlichkeit Gottes sehen. Im letzten großen Gebet unseres Herrn Jesus, das finden wir in Johannes 17 beschrieben, sagt er Jesus, ich habe dich verherrlicht. Wir sehen alle, also es dreht sich irgendwie alles darum, Gott zu verherrlichen. Es dreht sich alles darum, Gott groß zu machen. Es dreht sich nicht um unser Können, um unser Vermögen. Es dreht sich darum, Gott groß zu machen, zu verherrlichen. Und jetzt kommt das, dass hier in diesem Text steht, dort in dem Text, dass Gott Jesus mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt hat. Also Gott hat Jesus durch das Werk auf seine Höhe gehoben. Und das ist unbegreiflich hoch. Irgendwo im Johannesevangelium Kapitel 12 steht es geschrieben, Vers 26, eine Aussage, die Jesus sagt. Da sagt er, und wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Ups. Also wer mir dient, sagt der Herr Jesus, den wird mein Vater ehren. Das heißt, Gott gibt einem Menschen einen Teil seiner Ehre. Wow. Wow, das Gleiche, was wir hier gefunden haben. Mit, wegen des Todesleidens, damit Herrlichkeit und Ehre gekrönt sogar. Aber Gott wird den Menschen ehren, der dem Herrn Jesus dient. Also nicht unser Denkvermögen, nicht unsere Leistung, nicht unser Geld, nicht unser Liebsein, reicht alles nicht. Sondern wer Jesus dient, den wird Gott ehren. Und da sollten wir hinkommen. Ein weiterer Gedanke aus diesem Text, den ich wieder roter Schrift geschrieben habe. Ich lese ihn mal ausdrucksweise vor. Jesus Christus erlitt den Tod für jedermann. Oder schmeckt ihn, steht hier im Text drin. Er führte viele Kinder zur Herrlichkeit. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden. Und er schämt sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. Siehe, ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. In diesem Text geht es doch jetzt einmal ein wenig um uns. Jesus erlitt den Tod für jedermann. Für jeden Menschen auf dieser Welt, zu aller Zeit, für alle Ewigkeit, für alle Erdenzeit, gilt das Werk des Herrn Jesus. Jeder Mensch kann in den Himmel kommen. Für jeden Menschen ist Vergebung genug da. Für jeden, für dich und für mich. Es gibt da keinen Unterschied. Und es kann ihm auch nichts hinzugefügt werden. Wir können noch so große Himmelsleitern bauen. Es reicht nicht, um in den Himmel hineinzukommen. Das hat allein Jesus Christus gemacht. Aber dann steht hier, er führte viele Kinder zur Herrlichkeit. Also doch nicht jedermann. Und auch das stimmt. Nicht jeder Mann kommt in den Himmel, jeder Mann kann in den Himmel kommen. Aber nur bestimmte kommen in den Himmel, nämlich die Kinder. Nun ist die Frage, wer sind denn hier die Kinder überhaupt? Aus dem Gesamtzusammenhang der Bibel wissen wir, dass das diejenigen sind, die erkannt haben, dass sie unter dem Zorn Gottes stehen und eigentlich wissen, dass sie in die ewige Verdammnis müssen. Dass der Zorn Gottes immer noch auf ihn liegt, das wissen sie. Und diejenigen, die das erkannt haben und sagen, ich will mein Leben mit Jesus leben, ich will Frieden und Heil mit Jesus haben, die kommen in den Himmel. Für die ist diese Herrlichkeit da. Und der ganze Ernst, der an dieser Frage steht, ist, bist du dabei? Oder was wir noch gelesen haben, ich habe es ja schon eben genannt, sie werden geheiligt, weil Jesus selbst heilig ist. Oder er schämt sich nicht, sie Brüder zu nennen und bestätigt damit seine Verantwortung für die Menschen um ihn herum, ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Jesus kümmert sich komplett um die ihm Anvertrauten. Er lässt sie nicht allein. Er gibt ihnen eine Sicherheit für Zeit und Ewigkeit. Jesus ist derjenige, der dich kennt und weiß, was du brauchst. Umfassend für alle Menschen, die sich ihm anvertraut haben. Und er bringt sie zum Ziel. Er führt sie in die Herrlichkeit für die, die auch wirklich wollen. Und das ist so eine seltsame Grenze, die uns die Bibel nennt. Also eigentlich sagen wir, Gott ist allmächtig und das stimmt. Aber Gott lässt dir und mir ganz viel Spielraum bis dahin, dass du selbst entscheiden kannst, ob du den Himmel möchtest oder nicht. Und du hast die Möglichkeit, Nein zu sagen. Vom Grundsatz her hat jeder Mensch Nein gesagt. Du hast die Möglichkeit, Ja zu sagen, ich möchte in den Himmel. Und dazu gibt es Wege, über die wir nachher gerne reden können, wenn Zeit da ist. Ich komme zur letzten Folie. Welche Bedeutung, ich habe sie eben geschrieben mit der Unterüberschrift, Jesus Christus litt und ist verherrlicht. Welche Bedeutung hat das eigentlich für den Himmel? Der Herr Jesus hat durch den Tod den besiegt, der die Macht des Todes hat. Das ist den Teufel. Der Teufel hat keine Macht mehr über den Menschen. Der Teufel ist besiegt. Die Vollendung des Sieges wird sich noch zeigen, das steht noch aus. Also diese sichtbare Geschichte. Aber der Teufel ist besiegt. Gott hat sich Menschen herausgesucht, die nicht mehr dem Teufel untertan sein müssen. Aber nicht wir haben die Kraft und das ist auch gut so. Eine weitere Sache, die damit hineinwirkt, ist das, was wir in Hebräer 5, Vers 8 und 9 finden, die aber irgendwie umspannender ist, aber auch nicht zu begreifen ist. Da steht geschrieben, und wiewohl er Sohn war, also Jesus, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Obwohl er Sohn war, hat er an dem, was Jesus litt, Gehorsam gelernt. Musste Jesus Gehorsam lernen? Über die Aussage kann man mal trefflich nachdenken, die hier steht. Und so zur Vollendung gelangt ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Bist du Christ und du zweifelst an deiner Errettung? Hier steht es drin. Der Jesus ist für dich der Urheber ewigen Heils geworden. Der Jesus ist derjenige, der für Zeit und Ewigkeit dir Heil gegeben hat. Du brauchst keine Sorge zu haben, wenn du Christ bist, ob du in den Himmel kommst. Ja, wenn du den Text, wenn du dein Leben dem Jesus übergeben hast, ist das nach meinem Verständnis der Bibel völlig klar. Für dich, welche Bedeutung hat das für dich, wenn du dein Leben bisher nicht Jesus Christus übergeben hast? Die Geburt Jesu, was wir so mit Weihnachten umschreiben, und was in dieser Zeit ja ganz viel verkündigt wird, ist der Ansatz, wo der erste Punkt, dass Menschen aufmerksam werden auf Jesus. Der zweite Punkt ist Karfreitag. Nicht umsonst haben wir den immer noch als Feiertag bei uns. Das ist ja der sogenannte Kreuzestodestag des Herrn Jesus. Und der Auferstehungstag ist ja wenige Tage später, am dritten Tag. Wir würden es heute als Ostern bezeichnen. Also die Geburt und die Karfreitagssituation und die Auferstehungssituation, sagte ich vorhin schon, ist untrennbar miteinander verbunden. Und deswegen ist es gut, wenn wir solche Dinge auch an solchen Tagen wie heute erwähnen. Das Leiden passt also in diese Zeit. Aber bedeutet das für dich, dass du dein Leben mit dem Herrn Jesus in Ordnung gebracht hast? Weißt du, wo du die Ewigkeit verbringen wirst? Und für dich, der du mit dem Herrn Jesus lebst, welche Bedeutung hat das für dich? Dass der Teufel keine Macht mehr hat an dir. Klar, du fällst in Sünde, klar, du sündigst, klar, du machst Fehler, aber er hat die Macht des Todes nicht mehr an dir, des ewigen Todes. Und du weißt, dass deine Schuld vor Gott bezahlt ist. Die Schuld von gestern, die Schuld von heute und die Schuld auch schon von morgen. Die ist bezahlt. Und du weißt, dass du ein Kind Gottes bist. Und du weißt, dass du in den Himmel kommen wirst, weil der Jesus das alles für dich erledigt hat. Und deswegen eben an solch einem Tag wie heute dieses Thema. Der Jesus Christus litt und ist verherrlicht. Er ist, hat diese Aufgabe, die Gott ihm aufgetragen hat, absolut zum Ziel geführt. Und wir sind solche, die Nutznießer, wir sind solche, die davon Nutzen haben. Und das ist wunderbar. Und deswegen sind sie untrennbar miteinander verbunden. Und ich freue mich, dass wir diese Bibelreihe auch an diesem Tag, am 22.12. eines Jahres, ein Thema hatten, dass der Jesus litt. Lass uns nochmal aufstehen und beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du dein Leben hingegeben hast, um Menschen zu erretten und für den Himmel fähig zu machen. Und wir danken dir, dass wir dein Wort haben dürfen und dass wir sehen dürfen, dass du ein guter Gott bist. Einer, der alles erreicht hat und alles erzielte, was für uns Menschen nötig ist. Und die Auswirkungen, die nicht nur für uns so positiv sind, sondern bis in den Himmel hinein sichtbar sind, auch das ist Wahrheit. Wir danken dir, dass du auch alles vollenden wirst. Du wirst uns einmal zu dir holen. Wir werden bei dir sein. Wir werden staunen über dich und über deine Größe und dir die Ehre geben. Und wir danken dir auch jetzt, dass wir die Zeit des Zusammenseins hatten unter dein Wort uns beschäftigen durften mit dir. Auch wenn es uns so groß ist, was Gott und du, was du am Kreuz getan hast. Aber wir wollen trotzdem dankbar sein und dich ehren. Amen.